Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, ein wilder Ritt auch an diesem Freitag. Wir haben Optionsverfall. Wir haben bei den Regionalbanken Kursabgabedruck nach der Erholung am Vortag und auch der Nasdaq etwas schwächer. Der Spitzenreiter in dieser Woche übrigens, Big Tech Aktien haben im Wesentlichen zur Stabilisierung der Wall Street in dieser Woche beigetragen. Banken und auch die REITs standen in dieser Woche stark unter Druck. Bei den Einzelwerten stehen FedEx im Fokus. Die Aktie tendiert deutlich fester, nachdem die Ergebnisse dank aggressiver Einsparungen die Erwartungen des Marktes übertreffen. So, schönen guten Morgen. Wieder schwache Kurse, insbesondere bei den Regionalbanken. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir heute einen großen Optionsterminverfall haben. Die Volatilität also wird erhöht sein. Und ob man es glaubt oder nicht, trotz der vielen dramatischen Schlagzeilen aus dem Bankensektor konnte der S&P 500 bis zum Closing gestern Abend in dieser Woche 2,6% zulegen. Der S&P also schöner Wochengewinn, wenn es heute nicht den Freitag gäbe. Und der Nasdaq über 5% im Plus. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Wir haben vor allen Dingen die Big Tech Aktien gehabt, die in dieser Woche quasi die Fahne hochgehalten haben. Und den S&P auch. Gestern tendierten wohlgemerkt 83% aller Aktien im S&P 500 freundlich, nicht nur die Tech-Werte, aber 4 Tech-Aktien, Microsoft, Amazon, Nvidia und Google, allein diese 4 Werte konnten gestern jeweils über 4% zulegen. Und da diese 4 Werte, Pi mal Daumen, so etwa 13-14% des gesamten S&P 500 ausmacht, war das natürlich erneut, wie im gesamten Wochenverlauf, eine tragende Säule des breiten Aktienmarktes. Was wir gestern aber auch gesehen haben, sind im Schnitt Kursgewinne von etwa 1,8%. Die Big Techs haben also die Erholung angeführt, aber im Schnitt kam es zur Kurssteigerung von 1,8%. Das heißt, der Index hätte gestern so oder so mit einem Plus geschlossen. Der breite Markt wurde von vielen Werten getragen. Wenn man sich jetzt mal den mittelfristigen Trend anschaut, dann sehen wir trotzdem, trotz des Bounces gestern, dass nur etwa 27% der Aktien im S&P 500 über der 50-Tages-Linie notieren, also der mittelfristige Trend, nur 27%. Das ist schon relativ ausgebombt, wie dem auch sei, haben wir hier noch nicht die absoluten Extreme erreicht. Was uns jetzt einfängt, ist einmal die Notenbank-Tagung in der kommenden Woche, die Entscheidung am 22. März. 25 Basispunkte ist die größte Wahrscheinlichkeit. Der Markt schätzt etwa 80% Wahrscheinlichkeit. Gar keine Zinsanhebung zu machen, könnte als Zeichen von Panik gewertet werden. Und ganz wichtig, am Mittwoch nächster Woche sind die Kommentare von Jerome Powell zu den Aussichten. Der Markt preist mittlerweile Zinssenkungen ein bis Jahresende. Wenn wir uns das mal an den Zinsmärkten anschauen, dann wird jetzt ein Zinsgipfel von knapp unter 5% eingepreist und ein Zinsniveau zum Jahresende von 4,2%. Das heißt, der Markt preist Zinssenkungen ein und Marktteilnehmer hier befürchten, dass Jerome Powell zwar den Leitzins nur um 25 Basispunkte anheben wird, nicht um 50, aber dass er versuchen wird, diesen Gedanken von Zinssenkung zum Jahresende eine kalte Dusche zu verpassen und dass das den Markt Stück weit mit einfangen könnte. Also die Lage hier bleibt ausgesprochen volatil. Spannend wären Aussagen von Jerome Powell zur Bilanz der Notenbank, ob die Reduktion eingestellt wird oder nicht. Und apropos Bilanz der amerikanischen Notenbank, schauen wir uns diesen Chart hier mal an. Wir sehen einmal den S&P 500 in blau dargestellt und dann sehen wir die Notenbank-Liquidität. Gestern Abend wurde also gemeldet, wie es um die Bilanz der amerikanischen Notenbank steht und wie zu erwarten war, auch mit dem neuen Finanzierungsfenster der Banken, schießt die Bilanz nach oben. Nur noch mal, um sich's vor Augen zu halten, Zenit der Bilanz waren knapp über 9 Billionen Dollar. Die Bilanz wurde seitdem um knapp 600 Milliarden Dollar reduziert. Da wurden also große Fortschritte gemacht. Aber allein in der ausklingenden Woche ist die Bilanz der Notenbank jetzt um 300 Milliarden Dollar nach oben geschossen. Man sieht also, dass die Banken die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten der Notenbank nutzen. 300 Milliarden, das ist ein Haufen Zeug und zeigt einmal mehr, dass es mit der Reduktion der Bilanz wohl erstmal vorbei ist. So, man muss jetzt oder man wird jetzt hier an der Wall Street vor allen Dingen auf einen Faktor achten. Ist das tatsächlich eine Liquiditätszuführung, die von Vorteil ist, auch für die breiten Aktienmärkte? Oder verpufft das letztendlich? Und was meine ich damit? Wenn im Prinzip die Bilanz der amerikanischen Notenbank von den Banken nur deshalb angezapft werden, um Kapitalabflüsse zu finanzieren, dann würde diese Liquidität im Wesentlichen verpuffen. Bedeutet also, wenn Verbraucher, Kunden der Banken, ihre Einlagen abziehen, um quasi Geldmarktfonds zu kaufen. Wir hatten bereits Ende letzter Woche ein Rekordniveau an Kapital in Geldmarktfonds. Oder Investoren nutzen das Kapital, um kurzlaufende T-Bills zu kaufen, also kurzlaufende Staatsanleihen. Dann tun die Banken nichts anderes, als die daraus entstehenden Löcher zu stopfen. In dem Fall also würde die Liquidität wieder verpuffen und das ist ein Faktor, den man hier an der Wall Street sehr genau beobachtet. Wenn ich morgens mit der U-Bahn reinfahre, auch heute Morgen wieder, und man tauscht sich dort aus mit den Kollegen der New Yorker Börse, viele Händler leben in Montclair, in der Stadt, in der ich lebe, dann hört man vor allen Dingen einen Satz: dies ist erst die Spitze des Eisbergs. Und man sieht hier vor allem eins, dass dieses angeschlagene Vertrauen, die Wiederherstellung des Vertrauens, kein Ereignis ist, das über Nacht stattfindet. Es wurden die richtigen Maßnahmen ergriffen von den Regulatoren, um die Bankenlandschaft zu stabilisieren. Die Tatsache, dass so viele Großbanken am Donnerstagnachmittag bestätigt haben, sie zahlen 30 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen bei der First Republic ein. Das Geld muss da mindestens 120 Tage gehalten werden und ist nicht versichert, nicht FDIC versichert. Die Versicherung ist ja im Prinzip auf 250.000 Dollar gekappt, auch wenn das Finanzministerium immer wieder sagt, alle Kundeneinlagen ist sicher. Wie war das noch bei Merkel? Eure Einlagen sind sicher. Naja, kann der Staat ohne Genehmigung des Kongresses im Prinzip gar nicht garantieren hier in den USA. Die FDIC braucht hier die Genehmigung des Repräsentantenhauses und des Senats. Wie dem auch sei, kann natürlich die amerikanische Notenbank durchaus dieses Sonderfinanzierungsfenster anheben und zwar deutlich anheben. JP Morgan hatte gestern spekuliert, dass eine Anhebung auf bis zu 2 Billionen Dollar durchaus im Worst-Case-Szenario denkbar sein könnte. Und in dem Fall würde im Prinzip dieses Finanzierungsfenster der Notenbank alle von US-Banken gehaltenen Staatsanleihen und verbriefte Hypotheken abdecken. Alle, also exklusive der 5 größten Banken, also die Regionalbanken, würden damit abgedeckt sein. Das wäre natürlich ein gigantischer Schritt und davon sind wir im Prinzip noch weit entfernt. Aber man sieht einmal mehr, dass der Baukasten, selbst wenn der Kongress die FDIC-Einlagensicherung, die Anhebung nicht genehmigen sollte, dass der Baukasten hier letztendlich gesehen nicht ausgeschöpft ist. Und ich muss immer wieder davor warnen, das aktuelle Umfeld ist nicht vergleichbar mit der Finanzkrise 2008. Die Derivatebücher waren damals viel riskanter, viel größer für die Bankenlandschaft. Wir hatten eine wesentlich schlechtere Kapitalbasis der Banken und im Wesentlichen, was wir hier erleben, ist eine Vertrauenskrise. Ich finde es nach wie vor beachtlich, wie schnell jetzt im Prinzip vorgegangen wird, auch seitens der Großbanken, um hier quasi dieses aufflammende Feuer der Angst im Keim zu ersticken. Und der ein oder andere hat gestern geschrieben, das wird ja wohl nicht die Idee der Großbanken gewesen sein, die Regionalbanken hier, die First Republic, durch diese Sondermaßnahmen zu stützen auf der Vertrauensbasis. Aber Guys, selbst wenn es nicht auf dem Mist der Großbanken gewachsen ist, die Tatsache, dass das stattfindet, ist so oder so ein sehr gutes Signal und ein Signal, dass man hinter diesen Regionalbanken steht. So, die SFB Financial hat heute Morgen offiziell jetzt Gläubigerschutz im Rahmen des Chapter 11 angemeldet. Wir haben die Regionalbanken erneut unter Druck. Gestern hat sich das Management von First Republic zu Wort gemeldet und hat betont, dass man über 34 Milliarden Dollar an Cash verfügt, plus 30 Milliarden, die jetzt durch die anderen Großbanken dort eingezahlt werden. Das sind über 60 Milliarden Dollar. Wir sind jetzt vor dem Wochenende. Und es würde mich nicht wundern, wenn dies das Wochenende der Mergers und der Zusammenschlüsse wird im Bereich der Regionalbanken. Wir haben in den USA eigentlich viel zu viele Banken, kann man übrigens von Europa auch durchaus sagen. Und die First Republic hatte ja schon gesagt, sie prüfen alle Optionen inklusive eines möglichen Verkaufs. Das wäre meines Erachtens kein Zeichen einer Schwäche. Im Gegenteil, das ist eher ein Zeichen, dass die Regionalbanken gewillt sind, das Richtige zu tun, um die Kapitalbasis zu stärken und letztendlich gesehen auch wieder Vertrauen herzustellen. Aber das ändert nichts daran, nur um das nochmal ganz klar und deutlich zu sagen. Selbst wenn wir immer mal wieder einen Bounce bei den Aktien dieser sehr stark gebeutelten Regionalbanken sehen, ich meine, First Republic war gestern minus 30% und zum Closing plus 10% und heute Morgen wieder minus 17%. Selbst wenn wir immer mal wieder ein Comeback sehen, weil Angst natürlich auch diese Werte extrem viel gekostet hat und manche Werte übertrieben viel gekostet hat, ändert das im Wesentlichen an einem Punkt nichts. Bankaktien sind im Prinzip die nächsten ein, zwei Jahre uninteressant. Wir sehen eine Verschlechterung der Bonität der Kunden. Wir sehen höchstwahrscheinlich eine Abkühlung der Wirtschaft. Wir sehen Druck auf die auf die Ergebnisse, dadurch, dass mehr Zinsen weitergereicht werden müssen an die Endkunden. Wir sehen deutlich straffere Kunden, also Kreditvergaberichtlinien und Banken müssen mehr Liquidität haben. Auch das kostet und die Regulatoren werden insbesondere bei den Regionalbanken sehr stark darauf achten, was Dividendenausschüttungen betrifft oder Aktienrückkäufe. First Republic hat gestern schon gemeldet, dass die Dividende jetzt gestrichen wird. Das heißt, selbst wenn ein Bounce da ist und dort Chancen entstehen, sind die Aktien per se im Prinzip auf lange Zeit hinweg ziemlich uninteressant. Und das bringt mich zu den REITs. Wir hatten gestern sehr, sehr schwache Kurse bei den REITs an der Wall Street. Ich bekomme viele Fragen, warum ist Medical Properties Trust so schwach? Alle REITs hier an der Wall Street werden zurzeit stark abgestraft. Wells Fargo hatte sich gestern negativ zu dem gesamten Sektor geäußert und sagt, look, you name it and it's there. Also ihr sucht ein Problem, kein Problem. Ihr kriegt alle Probleme gleichzeitig, wenn ihr auf die REITs setzt. Ne? Wir haben Unternehmen, die aggressiv Kosten einsparen. Bedeutet, man versucht, weniger Bürofläche zu nutzen. Auch die Tech-Industrie kürzt den Bedarf an Bürofläche. Wir haben Verbraucher, die keine Lust haben, ins Büro zurückzukommen. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der bisher noch keine Zeichen einer Abkühlung ausweist. Aber mit einer schwachen Wirtschaft ist die Wahrscheinlichkeit eines abkühlenden Arbeitsmarktes und weniger Personal eben doch gestiegen. Weniger Personal heißt weniger Bedarf an Bürofläche. Gleichzeitig sind die Zinsen gestiegen. Gleichzeitig ist die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, schwieriger geworden. You name it. Im REIT-Bereich kommen so ziemlich alle Probleme zusammen, die man sich nicht wünscht, sozusagen. Und Wells Fargo hat insbesondere die Anbieter von Büroflächen gestern auf breiter Front abgestuft. Vornado Realty, SL Green waren die großen Verlierer gestern. Und das zeigt einmal mehr diese Sorge, die Turbulenzen bei Banken. Ja, Vertrauenskrise, aber möglicherweise erst die Spitze des Eisbergs. Was passiert im Bereich der REITs, wenn wir hier Kreditausfälle bekommen, Zahlungsausfälle bekommen? Wir haben ja schon in dem Sektor seit einigen Monaten teilweise erhebliche Kürzungen bei den Dividenden gesehen. Und die Sorge, die wir im Bankensektor sehen, die, ich will nicht sagen, sie schwappt rüber in den REIT-Bereich, aber der REIT-Bereich schaut so rüber und sagt, naja, are we next? Sind wir als nächstes dran? Und deshalb wird das hier auch an der Wall Street sehr ernst genommen, die Turbulenzen im Bereich der REITs.
Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter handelsblatt.com/mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert, mit dem ihr Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für 1 Euro testen könnt. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps aus Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Sendung.
Jetzt kommen wir mal weg von diesen ganzen schönen Nachrichten im Bankensektor hin zu den anderen Meldungen, die wir haben. Wir haben heute noch, und das wird wichtig sein, um 16 Uhr, stimmt gar nicht, um 10 Uhr meiner Zeit, wir haben ja nur 5 Stunden Zeitunterschied, um 15 Uhr eurer Zeit wird die Universität, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Sehr wichtig, auch hier insbesondere die Inflationskomponente. Darauf wird man stark achten. Und dann und damit sind wir im Prinzip durch. Wir haben heute noch die Meldung der Industrieproduktion für den Februar, aber die Meldungen sind nicht so wahnsinnig wichtig im aktuellen Umfeld. Nächste Woche wird sehr spannend sein. Wir haben nicht nur die Tagung der amerikanischen Notenbank, wir haben die Tagung der Notenbank in Brasilien, in Taiwan, in Großbritannien. Darauf wird man achten. Und dann am Freitag den Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister für den März. Und der wird ebenfalls wichtig sein. Bedenkt bitte, dass dieses Pendel von in Sachen Wirtschaft derart wild umherschwingt. In den ersten 2 Monaten keine Rezession, weiche Wirtschaftslandung, gar keine Landung, es wird alles noch viel besser. Zu jetzt wieder, um Gottes Willen, harte Wirtschaftslandung, die inverse Zinskurve, die deutlich weniger invers wird, ist ein Alarmzeichen für die Wirtschaft. Kriegen wir also doch eine harte Wirtschaftslandung. Das ist für mich auch eigentlich der entscheidende Punkt in dieser Woche, dass mal abgesehen von den Turbulenzen bei den Banken, vor allen Dingen das Pendel in Sachen Wirtschaft ganz, ganz stark umschwingt von, wir kriegen solide oder anhaltend gutes Wachstum, aber hinzu, jetzt kriegen wir doch eine Rezession. Das ist, glaube ich, wirklich das eigentlich tragende Ereignis in dieser Woche. Und dementsprechend haben wir wirklich ein schwieriges Spagat. Also schwache Wirtschaftsnachrichten, sind die jetzt wirklich gut oder sind die tatsächlich schwach? Sind die eher negativ? Denn bisher waren ja schwache Wirtschaftsdaten eher genau das, was die Notenbank gewünscht hat, weil da kann die Notenbank agieren. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir jetzt im März das Ende der Fahnenstange erreicht haben bei den Zinsanhebungen. In diesem Umfeld, bei so viel Schaden, den die Zinsanhebungen bereits angerichtet haben, glaube ich nicht, dass die amerikanische Notenbank über den März hinausgehend wirklich die Zinsen weiter anheben kann. Also die Wirtschaftsdaten am Freitag werden auch wichtig sein. Ganz kurz noch die geopolitische Ebene. Wir haben von Montag bis Mittwoch das Treffen von Xi und Putin in Moskau. Man sagt, man will dort die Friedensvorschläge, die China unlängst vorgelegt hat, diskutieren in Sachen Ukraine. China hat geschafft, was die Vereinigten Staaten lange Zeit nicht geschafft haben. Man hat Iran und Saudi-Arabien an einen Tisch gebracht, die diplomatischen Kanäle geöffnet. Das war natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für Washington. Und ich bin mal sehr gespannt, wenn Russland und Xi hier Friedensdiskussionen aufwerfen, ob das nicht, eigentlich stellt sich die Frage nicht. Ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass insbesondere die USA betonen werden, dass das nicht ernst zu nehmen ist. Also geopolitisch bleibt da dieses Reiben zwischen China und USA ein sehr großes Thema. Und wird Xi Waffen liefern an Russland oder nicht? Und wenn, was für Waffen? Alles Themen, die in der ersten Woche auch noch die Gemüter bewegen werden. So, jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben heute Morgen FedEx solide auf der Gewinnerseite. FedEx kann die Ertragszahlen des Marktes erheblich schlagen. Und FedEx zeigt einmal mehr, wie schnell sich Einsparungen auswirken können. Denn der Umsatz lag ja nun sogar leicht unter den Erwartungen des Marktes. Der Ertrag pro Aktie trotzdem erheblich besser, als man erwartet hatte. Der Ertrag lag bei 3,41 $, 2,71 $ wurden geschätzt und die Aussichten für das jetzt laufende Fiskaljahr werden auch nach oben revidiert, deutlich. Man hat dieses ausschließlich, fast ausschließlich, muss man sagen, durch aggressive Kostensenkungen erreicht. Die operativen Margen waren etwa 100 Basispunkte höher, als man erwartet hatte. Man hat außerdem die Aktienrückkäufe aggressiv ausgeweitet und man hat die Preise angehoben. Also in anderen Worten, die Nachfrage insgesamt ist immer noch schwach. Das sagt auch das Management. Aber Einsparungen haben hier sehr viel rausgerissen und Aktienrückkäufe, weil dadurch der Ertrag pro Aktie im Prinzip beschönigt wird. Am 5. April gibt es hier übrigens auch eine Analystenkonferenz von FedEx, die hier viel Beachtung finden wird. Der Wert war vorbörslich Pi mal Daumen etwa 10% im Plus. US Steel, Stahlkonzern hier in den USA, wie der Name schon sagt, hat auch ganz gute Ergebnisse gemeldet. Ich will ganz kurz mal schauen, wie die Aktie hier heute Morgen reagiert. Wir haben den Wert 2,9% im Plus. Der Ertrag pro Aktie wird bei US Steel die Schätzungen deutlich schlagen. 18 Cent wurden erwartet, 58 bis 63 Cent werden es. Auch das EBITDA-Ergebnis liegt etwa 22% über den Erwartungen des Marktes und man sieht eine Fortsetzung dieses Trends auch in dem jetzt laufenden zweiten Quartal. So, und das war es dann eigentlich ja schon bei den Einzelwerten. Nächste Woche wird der CEO von TikTok vor dem Repräsentantenhaus, vor dem Kongress, einem Sonderausschuss, Rede und Antwort stehen, muss man sagen. Ich hätte fast gesagt, Rechenschaft abzulegen. Und was die Vereinigten Staaten hier machen, da dürften die Chinesen durchaus sagen, thanks but no thanks. TikTok, das berichtet The Information hier in den USA. Peking dürfte die Aufforderung der Vereinigten Staaten, dass chinesische Anteilshaber sich von TikTok trennen sollen, von Anteilen, natürlich nicht genehmigen. Und potenzielle Käufer zu finden für TikTok, für das US-Business, wird sehr, sehr schwierig sein. Das berichtet die New York Post. Und das berichtet auch die New York Times. Das wird sehr schwierig sein, einen willigen Käufer zu finden hier in den USA in Anbetracht des politischen Drucks aus Washington. Und der CEO von TikTok betont gegenüber dem Wall Street Journal, dass selbst ein Verkauf von TikTok hier in den Vereinigten Staaten die Bedenken Washingtons in Fragen der nationalen Sicherheit wahrscheinlich nicht aus dem Weg räumen werden. Das ist also das große Thema, vor allen Dingen für Meta Platforms und für Snap nicht ganz unwichtig, weil jeglicher Verbot von TikTok in den USA natürlich für diese Unternehmen Rückenwind darstellt. Was soll man dazu sagen? Ja, ganz kurz noch ein paar Analystenkommentare. FedEx auf breiter Front, nur positives Feedback. Barclays, JP Morgan und die Credit Suisse heben alle die Kursziele von FedEx an, wird heute auch ein großes Thema sein bei der Opening Bell Plus. Nvidia, hier steigen die Kursziele bei der Citi auf $305, auch das werden wir heute in Opening Bell Plus diskutieren. Wir haben bei Adobe steigende Kursziele bei der Credit Suisse auf $350. Occidental Petroleum, hier hebt Barclays das Kursziel auf 78 von $70 an. Die Aktie wird mit Übergewichten empfohlen. Ihr wisst, ich habe die Aktie im Portfolio. Ich habe gestern auf breiter Front, wie oft in den letzten Tagen, immer wieder massiv Kasse gemacht. Das heißt, ich bin gestern Abend wieder zu etwa 80% in Cash gewesen, habe auch meine Position in Occidental Petroleum reduziert, nicht komplett, aber im Wesentlichen reduziert und plane das bei Kursschwäche aber auch wieder auszuweiten. Nochmal, da sitzt Onkel Buffett drin, mit mittlerweile 24% an dem Unternehmen. Ich sitze mit ihm gerne in einem Boot und werde hier Kursschwäche vor allen Dingen nutzen, um wieder aufzustocken. Wir haben Warner Brothers Discovery bei Wells Fargo auf den Empfehlungslisten mit einem Kursziel von $20 und Pfizer wird bei Wells Fargo abgestuft. Das Kursziel wird rasiert von 50 auf nur noch $44 und die Aktie wird mit Halten eingestuft. So, heute ist Freitag, bedeutet keine Closing Bell. Ich werde also wieder ins Wochenende gehen. Wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.